wir lieben Spiele. Was denn auch sonst? Wir wären ja auch ziemliche Masochisten, wenn wir bei GameStar, bei GamePro, bei meinem MMO Tag ein, Tag aus mit Spielen zu tun hätten, sie aber insgeheim hassen würden wie Activision Blizzard ein Diablo ohne Echtgeldshop. Die Frage, die sich aufdrängt, ist doch vielmehr, warum lieben wir eigentlich Spiele? Wie haben wir uns in sie verliebt und was motiviert uns daran? Was gibt uns das Medium Spiel, das wir nirgendwo anders bekommen? Darüber wollen wir heute sprechen, auch aus psychologischer Sicht. Uns zugeschaltet ist nämlich eine Psychologin, die ebenfalls Spiele liebt, psychologische Beratungen anbietet für E-Sportler und Content-Creator und als freie Autorin unter anderem für GamePro schreibt. Herzlich willkommen, Jolina Behring.
Hallo, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen, freue mich sehr über die Einladung und hoffe natürlich, dass ich mit meiner Expertise etwas dazu beitragen kann, dass wir heute spannende neue Erkenntnisse haben.
Davon gehe ich vollkommen aus. Du bringst auf jeden Fall mehr Expertise mit, was Psychologie angeht, als unser zweiter Gast. Ebenfalls mit dabei ist nämlich natürlich unser Twitch-Sonnenschein, der schon die ein oder andere, ich sag mal, holprige Liebesbeziehung zu Spieleserien hinter sich hat. Etwa wenn wir an Die Siedler oder Schlacht um Mittelerde denken. Hallo, Maurice Weber.
Ja, also ich könnte, also nach Siedler konnte ich auch ein bisschen vielleicht psychologische Beratung gebrauchen, bin ich ehrlich. Von daher ist gut, das ist eine gute Sache hier.
Ja, ich habe noch Plätze offen.
Dafür sind wir da. Genau dafür sind wir da. Es ist ja, das haben wir ja von Anfang an gesagt, als wir diesen Podcast gegründet haben, Dimi, Maurice und ich, das ist eine Therapiestunde hier, auch insbesondere für uns und jetzt auch endlich mit professioneller Hilfe.
Nach irgendwie wie vielen Jahren? Nach 4 Jahren oder was weiß ich, haben wir endlich mal einen Profi dabei.
6 Jahre was? Podcast gibt es jetzt. Ja, Wahnsinn, oder? Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt. Jolina, lass uns anfangen. Wie hast du dich denn in Videospiele verliebt?
Ja, also es hat bei mir so ein bisschen angefangen mit dem PC, den ich von meinem Bruder bekommen habe. Und da waren hauptsächlich tatsächlich erstmal Strategiespiele drauf. Da waren Shooter drauf.
Sehr gut, sehr gut.
Also StarCraft zum Beispiel, StarCraft Brood War war noch drauf. Ich habe Warcraft gespielt. Das war so mein Start in die Welt. Und natürlich war auch viel irgendwie, ja, es war Sci-Fi, aber es war auch Fantasy. Und ich habe angefangen, mich so ein bisschen in die Welten reinzuwuseln, sage ich mal. Das war jetzt gar nicht so, Spielmechaniken war mir damals noch gar nicht so wichtig. Ich wollte einfach in diese Welt eintauchen, wollte wissen, okay, ich habe hauptsächlich bei StarCraft auch, jetzt wird Maurice mich wahrscheinlich gleich auspeitschen, ich habe hauptsächlich die Kampagnen gespielt, ich habe mich nicht in den Multiplayer.
Ich bin dabei bei den Blizzard-Spielen tatsächlich auch so. Ich fand immer, die Kampagne ist viel epischer als diese komischen, schnellen Multiplayer-Schlachten. Ich fand auch, dass Blizzard-Spiele oft im Singleplayer sogar besser waren. Aber ihre Stärke war ja, dass sie alles konnten. Das war ja immer so ein bisschen, willst du knallharten E-Sport? StarCraft's got you covered. Willst du geile Stories? Hat StarCraft auch für dich. Das war ja immer die Stärke der Serie.
Ja. Und ich habe auch tatsächlich auf der PlayStation irgendwann dann Suikoden gespielt. Das war so ein mittlerweile uraltes JRPG. Und JRPGs sind ja dafür bekannt mit diesen 50, 60, 70 Stunden Spielzeit, die nehmen dich mit auf eine gute Reise und der Trip ist lang. und ja, das war so bei mir tatsächlich das, was mich fasziniert hat. Und naja, wenn wir schon darauf gucken, okay, was fasziniert mich an Videospielen, was reizt mich, wovor liebe ich mich? Das sind immer irgendwelche epischen Welten, das ist irgendwas, was ich entdecken kann, explorieren kann. Und deswegen hat es mir auch World of Warcraft angetan, als ich 12 war. ich bin Blizzard auch gewissermaßen treu geblieben, auch wenn das jetzt in der aktuellen Gegenwart nicht mehr so der Fall ist. Aber genau, deswegen bin ich dann irgendwann zu World of Warcraft und als ich daraus gewachsen bin, dann auch Heroes of the Storm. Und aktuell ist es Genshin Impact, was mich in seinen Bann gezogen hat.
Mhm. Ich finde diesen Aspekt des sich ins Universum reinfuchsens sehr spannend, weil so ging es mir auch. Als ich damals, zumindest nicht die allerersten Spiele, die hatten keine Universen, so Pac-Man und sowas, was ich damals bei meinem Bruder irgendwie beim Spielen zugeschaut habe. Aber als dann halt die Warcrafts und die Starcrafts kamen, auch mit ihren Handbüchern, ne, mit den ganzen Hintergrundinfos, auch zum Diablo-Universum, damals im Diablo-Handbuch, total verliebt. Und dachte, boah, das sind halt komplette fremde Welten. Maurice, das hast du in Die Siedler nie gehabt.
Nee, ich wollte es auch gerade sagen. Also bei mir ging es mit Siedler 2 ja los. Witzigerweise auch mit Warcraft 2. Das war das zweite große Strategiespiel, das mein Kumpel Jan in der ersten Klasse damals auf seinem PC hatte, wo ich die Spiele zum ersten Mal entdeckte. Aber witzigerweise sind tatsächlich sehr viele der Spiele, die ich am liebsten mag, sind gar nicht neue Universen, sondern erwecken Universen zum Leben, also nicht Universen, das ist das falsche Wort, Epochen, die ich davor schon cool fand. Also zum Beispiel natürlich sehr viel Mittelalter, Antike, Rom, aber auch zum Beispiel griechische Mythologie und so, Age of Mythology zum Beispiel. Das fand ich sogar spannender als die Story von Warcraft, also die ja völlig neu war, aber tatsächlich fand ich es oft faszinierender, so in Sachen einzutauchen, die ich auch schon, sage ich mal, aus anderen Bereichen dann kannte, ne? Ritterbücher gelesen, Ritterspiele gespielt, super. Aber ich kenne auch sehr die Faszination Handbuch, sage ich mal. Eins meiner ersten Spiele war auch Kreuzung ins Ungewisse. Das hatte auch so ein eigenes Handbuch, wo zu jeder Einheit auch eine kleine Lore-Geschichte drin stand. Und dann waren die Missionen, waren immer so das Tagebuch eines einfachen Soldaten, der gar nicht so recht kapiert, was in diesem Magierkrieg so passiert, den wir hier ausfechten. Aber ey, der Zauberer-General sagt, geht nach Norden, haltet den Pass, also halten wir den Pass und ups, der gegnerische Zauber hat den Vulkan gesprengt und wir sind alle tot. Ja, wir haben trotzdem gemacht, was uns aufgetragen wurde. Schön. Ich war ungefähr 8, als ich das Spiel gespielt habe. Das erklärt vielleicht auch manche Dinge. Ja, Welten, schön.
Das muss Julina sagen, was das jetzt bei dir erklärt.
Ja. Da müssen wir leider noch ein bisschen weiter in die Psyche auf jeden Fall eintauchen. Maurice, mach dich schon mal auf dem Sofa bequem. Nein, Spaß. Aber grundsätzlich ist es ja so ein bisschen, also wir haben ja alle, ihr habt es ja auch schon gesagt, irgendwas reizt uns so an Spielen. Ne? Irgendwas ist so irgendwie da, was, wo wir sagen, oh, da will ich irgendwie mehr von erfahren. Da möchte ich irgendwie reintauchen. Und es ist total mühelos. Es ist total einfach, da einzutauchen, einfach weil wir da richtig Bock drauf haben. Und das ist das, was man in der Psychologie auch intrinsische Motivation nennt. Und Spiele sind so das Paradebeispiel für intrinsische Motivation. Die sind so 90 bis fast 100% sind die intrinsisch motiviert. Das heißt, wir machen das, wir spielen, um zu spielen. Wir spielen, weil wir Spaß haben wollen. Und nicht wie bei Arbeit, wo wir irgendwie hingehen, weil wir vielleicht Geld verdienen müssen oder sonst was. Aber genau.
Deswegen Twitch-Streamer werden, Leute. Hast du beides.
Genau.
Muss ja nicht jeder einen seriösen Job hier wie Psychologie oder sowas machen.
Ja, ach, da kann man auch viel Schundleber treiben im Treiben. Zum Beispiel hier.
Wow, das so hast du jetzt gesagt.
Ja, weil hier zum Beispiel bei so einem Podcast mit dabei sein. Aber genau, also ich meine, Spiele im Kern geht es uns darum, Spaß zu haben und Lustgewinn zu haben. Und natürlich kann man mit Spielen auch andere Sachen machen. Man kann irgendwie auch Bindungen herstellen. Man kann, wenn man Redakteur ist, ist vielleicht auch so ein bisschen eher, okay, ich muss das jetzt halt irgendwie durchspielen. Da habe ich vielleicht ein bisschen Bock, aber eigentlich mache ich das, um meinen Job irgendwie zu behalten. Natürlich kommen jetzt in der modernen Zeit kommen eben auch so extrinsische Motivationen, also das heißt, wir machen es für etwas anderes, kommt dazu. Aber im Grunde genommen ist Spielen, was intrinsisch motiviert ist, wir machen das. Also es gab es ja schon seit Urzeiten, gab es eine Form von Spiele und Videospiele sind halt einfach so ein bisschen so, ich würde sagen, es ist der Gipfel von Spielen, sind Videospiele. Und es bleibt natürlich trotzdem noch die Frage offen, warum macht uns das eigentlich Spaß? Warum wollen wir spielen? Darauf habe ich aber auch noch eine Antwort. Aber das kommt später.
Ich habe das cooler Spannungsbogen. Ich habe darauf eine sehr persönliche Antwort, nämlich wie ich mit Spielen angefangen habe. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe meinem Bruder lange Zeit beim Spielen zugeguckt. Mein Bruder ist deutlich älter als ich, hatte damals schon so ein Atari VCS, also so eine richtige Dinosaurier-Konsole aus heutiger Sicht, wo irgendwie die weltschlechteste Pac-Man-Conversion drauf lief. Also ganz furchtbar. Aber ich habe mich nie getraut, diese Spiele selbst zu spielen, denn da konnte man ja sterben und scheitern. Ne, du konntest mit Pac-Man in die Geister rennen und sterben. Wir hatten Dick Duck, so ein Spiel, wo man sich in den Boden gräbt und da sind halt Monster im Boden und du hast so eine Luftpumpe dabei, um die Monster aufzupumpen und dann platzen die. Und ich so, oh Gott, mit dieser Luftpumpe muss man ja ganz nah an diese Monster rangehen und die können dich ja fressen. Da gab es dann auch so einen feuerspeienden, ja, wie so ein, es sah halt aus wie eine Eidechse, wie so ein Gecko eigentlich, aber ich glaube, es war ein Mini-Drache oder egal, der konnte dich auf jeden Fall mit Feuer anspeien, dann warst du halt hinüber. Und ich hatte da Todesangst, ja, und ich habe gesagt, bitte spiel du das, ich möchte es nicht. Und was mich dann letztlich davon überzeugt hat, dass Spiele doch nichts Schlimmes sind, war Wing Commander am PC, weil mir mein Bruder dann nämlich gezeigt hat, wie man Wing Commander startet im Debug-Modus. Und dann gab es eine Tastenkombination, ich glaube Alt entfernen oder irgendwie sowas, mit der man Raumschiffe, die einen angegriffen haben, einfach platzen lassen konnte. Also Cheats. Einfach gecheatet. Ich habe gecheatet. Und dieses Cheaten hat mir dann aber die Angst genommen, weil ich halt super allmächtig war. Ich konnte halt alles weglasern, logischerweise. Und habe damit aber auch langsam gelernt, mit dem Spiel zurechtzukommen und diese Berührungsangst verloren zu spielen. Weil sonst würde ich heute, glaube ich, nicht hier sitzen, wenn ich nie gecheatet hätte. Ich weiß, Maurice, du wirst es ausschlachten, dieses Geständnis. Du
hast keine Ahnung, was für eine Waffe du mir gerade gegeben hast. Ich hätte dazu jetzt auch gern eine psychologische Analyse. Ein junger Mann wird zum Spielen sozialisiert, indem man ihm Allmachtsfantasien serviert, wo er mit Knopfdruck Leute platzen lassen kann. Mhm. Was würdest du zu so einem jungen Mann sagen? Was ist wohl in seinem Inneren zu finden?
Also, das ist ganz, ganz interessant. Es gibt da eine Theorie, die heißt die Self-Determination Theory. Die sagt uns so ein bisschen, warum wir Dinge machen. Also, die gibt so ein bisschen an, okay, intrinsische Motivation, wieso reagiert oder warum sind unterschiedliche Leute von unterschiedlichen Sachen motiviert? Und was wir schon so ein bisschen gehört haben, ja, er hat es eigentlich erst so ein bisschen Angst zu scheitern. Und er hatte eigentlich auch erst so ein bisschen Angst, dass da was irgendwie schief geht und das nicht so richtig klappt. Und das ist eine Facette tatsächlich oder eine Form von Motivation, die wir haben, ist Kompetenz erleben. Das heißt, wir wollen unter anderem in Spielen uns kompetent erleben. Und wenn wir das Gefühl haben, oh, das geht in dem Spiel nicht, dann ist es vielleicht nicht das richtige Spiel für uns und dann vermeiden wir das eher. Das nennt man dann quasi so Vermeidungsverhalten. Es gibt auch Leute, denen ist Kompetenzerleben wichtig und die gehen aber darauf zu, die sagen, okay, ich möchte die Challenge, ich möchte die Herausforderung, ich spiele Dark Souls, ich spiele alle Souls-like-Games, das gibt mir was und ich habe auch die Muße, mich da durchzupowern. Aber es gibt eben auch Leute, die vermeiden eher so Verletzungen des Kompetenzerlebens, sage ich mal. Und dann suchen sie sich eher Spiele, die so ein bisschen cozy sind vielleicht.
Ich finde, Kompetenz erleben ist schon ein großes Wort dafür, dass ich habe halt den Cheat entdeckt, wo ich nicht mehr kompetent sein muss, um zu gewinnen, um mein Kompetenzerleben zu kriegen. Also, ich krieg so viel Futter gerade, Micha. Das ist also noch sechs, in den nächsten 6 Jahren wird das ein Running Gag sein, den ich, glaube ich, gegen dich verwenden werde. Ich werde ihn immer dann ziehen, wenn du es am wenigsten erwartest.
Ja, ist okay. Ich habe es ja freiwillig erzählt an dieser Stelle, deswegen habe ich keinerlei Reue dafür. Aber ich finde, es ist ja spannend, ne? Auch wie du sagst, diese verschiedenen Motivationstypen zu sehen, weil ich bin bis heute niemand, der Spaß hat, gerade an diesem daran, mich so selbst herauszufordern und so, ne, gerade irgendwie auch kompetitiv Multiplayer zu spielen. Ich kann es schon mal machen und vielleicht ist es ganz lustig, wie wir früher im Büro zusammengesessen sind und irgendwie Pro Evolution Soccer gegeneinander gespielt haben. Aber da ging es mir auch weniger ums Gewinnen als um, hey, wir sitzen halt lustig zusammen vor einer Playstation und haben halt Spaß mit einem Fußballspiel. Aber ich bin überhaupt nicht, und es gibt ja trotzdem viele Leute, die so sind, ich bin überhaupt nicht so dieser knallharte Multiplayer-Spieler, der halt auf die Server stürmt und sagt, okay, ich will mich hier durchsetzen, ich will einen geilen Abend haben, ich will irgendwie Kills sammeln oder was auch immer man in Multiplayer-Spielen macht, sondern wenn, dann bin ich eher entweder Koop-mäßig unterwegs und sage, okay, wir spielen wenigstens gemeinsam oder halt total Singleplayer und am allerliebsten, du hast sie gerade schon im Nebensatz gesagt, in so cozy Games oder zumindest in dem, was ich als cozy Games empfinde, so Wohlfühlspielen. Und für mich mein wohlfühligstes Wohlfühlspiel überhaupt, da gehe ich immer rein, wenn ich irgendwie, weiß nicht, wenn ich gerade so irgendwie das Weltgeschehen mal ein bisschen beiseite schieben möchte, ist City Skylines. Einfach ein bisschen Städte bauen, einfach ein bisschen den Häuschen beim Wachsen zuschauen, in meiner kleinen Stadt beim Leben zu schauen, wie die Autos rumfahren, ein bisschen an der Ampelschaltung rumschrauben. Das ist für mich das ultimative Entspannungserlebnis sozusagen. Und das ist eher das, was ich suche in Spielen. Weniger dieses, ich muss mich beweisen oder sowas.
Ja, das ist ganz, ganz spannend, dass du das sagst, weil die Self-Determination Theory hat natürlich nicht nur die Facette Kompetenz erleben, sondern es gibt eben auch die Facette Autonomie und das fällt quasi genau darunter, was du beschrieben hast. Das heißt, ich möchte irgendwie, ich habe das Verlangen, mich selbst zu bestimmen über mich und mein Spielerleben. Ich habe dieses Verlangen, selber gestalten zu können und Entscheidungen zu treffen. Und das ist ja quasi genau bei Cities Skylines. Das ist, spricht genau dein Autonomieerleben an. Und deswegen macht es dir wahrscheinlich Spaß.
Ich habe da verwandte, aber nicht gleiche Motivationen, glaube ich. Was du sehr richtig ja gesagt hast, gerade was, glaube ich, ja bei vielen, also auf Laienebene kenne ich ein paar dieser Theorien auch, weil ich irgendwie im Studium mal ein bisschen drüber geschrieben hatte, gelesen hatte. Aber diese Eskapismusgeschichte ist ja auch, der Welt entfliehen ist ja auch immer ein großes Ding bei allen Unterhaltungsmedien eigentlich. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich habe gemerkt, ich weiß nicht, ich glaube, es liegt auch daran, dass ich im Alter noch zynischer geworden bin und noch schwerer zu begeistern. Aber bei mir schaffen das sehr viele Unterhaltungsmedien nicht mehr, weil sie mich irgendwie nicht mehr vollends zu fesseln vermögen. Zum Beispiel, wenn ich halt eine Serie schaue, das ist für mich gar kein wirksamer Eskapismus mehr, weil da bleibt mir noch genügend Headspace, um nebenbei drüber nachzudenken, dass die Welt ja grässlich ist. Aber was mich wirklich halt komplett ablenken kann, ist, mich in eine komplexe Spielmechanik reinzufuchsen. Das kann ein Aufbauspiel sein, das kann aber auch zum Beispiel ein Magic Deck bauen sein. Wenig kann mich tatsächlich so komplett vereinnahmen wie der Bau eines Magic Decks. Wenn ich das mache, oh, und diese Karten und das, ich suche mal hier noch und so, dann denk, das ist eine der wenigen Tätigkeiten, wo ich an nichts anderes derweil denke und die halt auch durchweg schön ist. Und das ist bei mir bei Spielen oft sehr so. Und da geht's mir dann auch witzigerweise gar nicht darum, dass ich irgendwie immer das Bestmögliche finde, sondern eher irgendwie die Mechanik so zu verstehen, dass ich was Lustiges, Originelles damit machen kann. Also ich habe dann ja zum Beispiel Elden Ring als Peitschenmagier gespielt, was sicher nach keinem Maßstab irgendwie der beste Build in Elden Ring ist. Aber wo ich dachte, ach, ich fühle, was sich für mich gerade gut anfühlt, und ich glaube, das ist ja auch so, ne, ich glaube, so Self-Expression-mäßig, ich glaube, ich spiele gerade was, was nicht viele andere Leute spielen. Und das finde ich cool.
Ja, ich kann damit total relaten. Ich habe, also Genshin hat ja auch verschiedene Charaktere und man weiß irgendwie so, ja, die sind irgendwie für verschiedene Sachen ausgelegt. So, es gibt zum Beispiel einen Heiler oder so und ich liebe es. Oder ich habe es auch schon immer geliebt, auch bei WoW, als ich Arena gezockt habe, irgendwelche Kompositionen oder irgendwelche Builds zu spielen, die total Banane sind. Wo man das Gefühl hat, okay, warum macht man das? Warum zweckentfremdet man diesen Charakter zu etwas anderem? Aber es ist einfach dieses Ausprobieren zu gucken, hey, kann man das theoretisch damit machen? Kann man diesen Heiler irgendwie als Damage-Dealer zum Beispiel spielen? Und wie funktioniert das? Und macht das Spaß? Deswegen kann ich das vollkommen verstehen. Aber es ist, wie du gesagt hast, Self-Expression, Autonomie erleben. Das ist das, was da auch so ein bisschen getriggert wird.
Bei mir jetzt witzigerweise auch noch eine kleine berufliche Motivation vielleicht dazu, weil du ja als Streamer auch so ein bisschen diese Herausforderung hast, dich abzusetzen von anderen Leuten, die das gleiche Spiel streamen. Und dann musst du gucken, okay, kann ich denn vielleicht irgendwas besonders Originelles damit machen? Das ist dann oft auch zum Beispiel in irgendwelchen Strategiespielen, vor allem so Crusader Kings und so, dann irgendwie eine besonders originelle Rolle zu machen oder so. Was sich bei mir leider oft in moralisch fragwürdigen Ergebnissen äußert, sage ich mal. Zum Beispiel, ja, als ich mit Pia.
Zufall ist das bestimmt.
Ja, so reiner Zufall. Mit Pia halt dann die Challenge gesetzt. Lass doch mal gucken, wer von uns die schlimmstmögliche Dynastie in Crusader Kings spielen kann. Solche Sachen kommen dann dabei raus. Wo dann der Chat auch teilweise ein bisschen durchgedreht ist und irgendwie so versucht hat, zu Backseat zu gamen, so, ne, also, ihr spielt gerade nicht strategisch optimal, so, ja, ich weiß, das ist nicht der Punkt, strategisch optimal zu spielen, es ist der Punkt, so moralisch verwerflich wie möglich zu spielen und dabei schlimmer zu sein als der andere. Ja, da kann man sich ja auch psychologisch einiges reininterpretieren.
Ja, aber es ist ja auch, man muss dazu ja sagen, Crusader Kings ist ja auch ein Spiel, was das total anbietet. Also man fragt sich so ein bisschen, welcher Spiellauf ist nicht moralisch verwerflich. So.
Das habe ich auch mal probiert. Ich habe einen ehrbaren Durchlauf probiert. Das hat so mittelgut funktioniert, weil ich hatte dann einen Charakter, der, also nachdem mich irgendwie erst meine Ehefrau mit meinem Sohn betrogen hat und so weiter und so fort, also ich wollte ehrbar sein, der Rest irgendwie nicht. Und am Ende bin ich bei einem sprunghaften Typen gelandet. Ich dachte, jetzt muss ich halt rollenspielmäßig, kann ich nicht nur ehrbar spielen. Okay, lass es uns so machen. Ich würfle immer aus, ob er ehrbar handelt oder nicht. Und nach einer halben Stunde waren wir bei, Ich habe Visionen davon, einen Wald aus gepfählten Verbrechern, um meine Hauptstadt zu errichten. Ja, der Würfel hat gesagt, ja geil, mach mal. Das ist nicht so gut gelaufen.
Ja, es sind ja nur Visionen. Ne? Also du musst es ja nicht in die Tat umsetzen. Ist ja alles noch cool so an der Stelle.
Ja, wir haben es natürlich in die Tat umgesetzt, weil der Würfel gesagt hat, do it.
Okay, das ist was. Okay, dann bist du vielleicht missverstanden. Okay, anyway, was ich sagen wollte ist, ich kenne das, also auch man legt sich ja dann auch, ich meine, Crusader Kings oder überhaupt die Paradox-Spiele sind ja die klassischen Kopfgeschichtenspiele, was für mich in dieselbe Kategorie fällt, wie was Julina vorhin gesagt hat, mit in Universen eintauchen, weil ich das auch schon von mir kannte, schon bei ganz frühen Strategiespielen, die ich gespielt habe, ich baue mir aus dieser doch simplen Darstellung auf dem Bildschirm. Ja, ich meine, es waren halt damals pixelige 2D-Karten in The Master of Magic oder in den frühen Civilizations. Oder in Master of Orion 2, dem Weltraumstrategiespiel, halt irgendwie so eine pixelige Sternenkarte, wo ich meine Raumschiffchen verschoben habe und dann da Schlachten geschlagen habe. Aber ich baue mir daraus in meinem Kopf eigene Welten mit eigenen Geschichten. Ne, dann ist es halt in dieser Master of Orion 2 Galaxis finden halt meine eigenen Star Wars statt. Sozusagen. Und ich habe sogar dann so Fangeschichten geschrieben, ein bisschen dazu, und habe mir halt meine eigenen Charaktere überlegt, meinen Imperator, seine Admirale. Es gab ja auch Charaktere in Master of Orion 2, die deine Flotten befehligt haben. Und ich habe überlegt, wie könnten die drauf sein? Sind die verschlagen? Sind die ehrbar? Sind die anderen Völker, die man da trifft oder die ich da treffe, irgendwie, wie sind die denn drauf? Will ich mit denen gut auskommen? Bin ich mit denen verfeindet? Und so weiter und so fort. Also wirklich so. Dieses, was mir so Spiele wie StarCraft halt im Prinzip auf dem Silbertablett servieren, weil das schon ausgearbeitete Universen waren, mir das halt auch selbst zu machen, ne? Oder selbst in meinem Kopf halt irgendwie dieses Universum entstehen zu lassen. Und das ist ja so ein bisschen so, ich meine, klar, wenn man es als Streamer macht, jetzt bei Crusader Kings, da machst du es ja auch für dein Publikum, ne? Damit Leute halt auch was Originelles zu sehen bekommen. Aber man macht es auch, glaube ich, ein bisschen für sich selber, einfach als aus dem puren der puren Freude daran, so Welten zu erfinden und halt so ein bisschen kreativ zu sein und sich auch da wieder, aber das ist auch da wieder, geht es in die Eskapismus-Richtung, auch in den eigenen Welten ein bisschen zu verlieren manchmal, in diesem Kopfrollenspiel, was man dann so entwickelt. Ich habe es gestern in unserem Podcast gesagt zum Thema Liebe in Spielen, wo ich gerade in Stellaris meine Sexroboter spiele, die einfach allen Aha. im Universum die Liebe bringen wollen.
Aha, ja, okay.
Bitte das nicht psychologisch hinterfragen.
Doch, genau das psychologisch hinterfragen.
So, aber so lege ich halt auch mir dann so meine Geschichtchen zurecht und das macht die Spiele dann noch mal besonderer für mich.
Ja, man es ist ja auch noch mal, also was dann auch so eine Rolle spielt, ist eine gewisse Identifizierung oder Identifikation eigentlich mit dem Spiel und der Welt. Das heißt, je mehr ich irgendwie das Gefühl habe, hey, das ist irgendwie was, mit dem ich connecten kann, wo ich mich irgendwie wiederfinde, wo ich Einfluss drauf haben kann. Also gerade diese
Sexroboter, Micha.
Genau, zum Beispiel, wenn man sagt, okay, Sexroboter, das ist jetzt was, da kann ich mich mit identifizieren oder wäre zumindest eine ist zumindest für mich eine witzige Geschichte.
Komplett, also, ja.
Dann hat man natürlich irgendwie Spaß und das erhöht ja auch so ein bisschen so dieses Flow-Erleben, wenn ich da drin bin und es geht irgendwie immer weiter und ich habe das Gefühl, okay, mir kommt eine Idee nach der nächsten und ich kann mich kreativ verwirklichen und klar, gerade auch wenn irgendwie Spiele nicht so viel Struktur geben, was jetzt zum Beispiel Geschichten angeht oder Story, dann hat man natürlich dafür viel mehr Möglichkeit, vielleicht auch so ein bisschen Need, sage ich jetzt mal, dass man selber kreativ wird und so ein bisschen überlegt, was ist für mich irgendwie so die Story dabei, was für eine Geschichte möchte ich da eigentlich spielen? Und ja, das erhöht natürlich auch die Motivation, wenn man die Möglichkeit hat, sich da rein zu vertiefen, zu identifizieren und auszutoben.
Ich sollte dann vielleicht der Ehrlichkeit halber jetzt dann doch auch noch meine Stellaris-Rasse offenbaren. Es war eine Horde von marktliberalen kapitalistischen Goldklumpen, also so diese Steinrasse halt, die von einer gierigen Elsterrasse aus der Erde gebuddelt wurde und sich dann beschlossen hat, den Spieß umzudrehen, die Vögel zu versklaven und den Kapitalismus in das Universum hinauszubringen, mit Gewalt, wenn notwendig. Also ich will jetzt nicht hier so hinstehen, als hätte Micha die einzig fragwürdige Stellaris-Nation gespielt. So fair will ich dann doch sein. Aber tatsächlich ist es bei mir auch inzwischen so, dass ich, früher war ich ein großer Fan von Storyspielen im Sinne von, sie erzählen mir eine Geschichte. Inzwischen langweilt mich das teilweise sogar und ich finde viel spannender diese Spiele, die dir so einen, also nicht nur einfach nur eine Sandbox, wo von sich aus irgendwie gar nichts passiert. Crusader Kings hat ja viele Story-Events zum Beispiel, aber du hast trotzdem sehr viel Freiheit, deine eigene Geschichte innerhalb dieser Box zu erzählen. Jetzt mehr zum Beispiel finde ich als in einem Civilization, das ja auch eine Sandbox ist, aber gar keine Geschichten erzählenden Mechaniken hat wirklich. Aber ich bin tatsächlich inzwischen ein großer Fan von diesen quasi prozedural generierten Geschichtsspielen. Viel mehr zum Beispiel, ich finde einen Crusader Kings Durchlauf, wo du dir eine coole Rollenspielsituation überlegst, ist für mich eine coolere Geschichte als ein God of War durchzuspielen, das mir eine epische Story serviert, die ich aber nicht wirklich beeinflusse, die ich halt, wo dann oft irgendwie so ein bisschen vom Gameplay eher unterbrochen wird, nenne ich es mal.
Ja, also ich kann das auch total nachvollziehen, auch vor allem, also wir haben jetzt viel über Singleplayer-Games gespielt, aber im Multiplayer ist das ja auch nochmal ein Thema, sag ich mal, wenn man die Möglichkeit hat, einfach durch Interaktion mit anderen Spielern, sei es jetzt irgendwie, dass man irgendwie das Spiel nicht so spielt, wie man gerne würde, oder dass einfach per Zufall witzige Situationen entstehen. Das ist natürlich auch was, wo wir sagen, hey, das macht irgendwie Spaß. Und das ist ja gerade auch für Streamer total relevant, wenn die irgendwie Multiplayer spielen und dann ärgern die sich gegenseitig ein bisschen oder es entstehen irgendwelche witzigen Situationen. Sie schreien quasi rum.
Ich habe noch nie jemanden geärgert. Was sollen diese Anschuldigungen?
Oder zum Beispiel wie dieser Wettkampf, den du mit Pia hattest. Sowas. Da hat man natürlich auch viel Möglichkeiten. Und das ist ja auch das, was irgendwie für Zuschauer oder aber auch für die Streamer selber halt total spannend und reizvoll ist, so seine eigene Geschichte erzählen innerhalb dieser Spielmechanik mit anderen zusammen. Da kommt ja quasi noch diese soziale Dimension dazu.
Ja, das war bei dir bestimmt auch damals in World of Warcraft auch so, oder? Gerade MMOs sind ja erst da, also ich meine, sagen wir mal so, von der Spielmechanik her würde ich sagen, wäre ein MMO nichts, was mich unbedingt hart reizen würde, zumindest so, wie sie halt früher waren, ne? Quests nach Schema F, irgendwie Kampfsystem mit Icon klicken und sowas, also müsste ich nicht haben, aber besonders wird's halt dadurch, dass man es mit anderen zusammen erlebt und da halt auch Beziehungen entstehen dann, ist ja auch eine Motivation, um da weiter aktiv zu sein.
Auf jeden Fall. Und das ist eine super Überleitung. Das ist nämlich die dritte Facette von der Self-Determination Theory, nämlich soziale Eingebundenheit. Das heißt, wir haben auch grundsätzlich ein Verlangen danach, in Kontakt zu anderen Menschen zu sein und zu interagieren, sich verbunden zu fühlen. Natürlich jeder, also wie gesagt, die Ausprägung auf den unterschiedlichen Facetten oder Dimensionen ist für jeden individuell unterschiedlich. Es gibt auch Leute, die haben ein geringeres Verlangen, sozial eingebunden zu sein als andere. Aber genau das ist das, was World of Warcraft eigentlich so gut gemacht hat. Dieses Gefühl, hey, wir sind jetzt hier in einer Gilde, wir erleben was zusammen, wir questen zusammen und steigen irgendwie auf und kämpfen vielleicht auch zusammen gegen die blöden Allies da. das war aber auch so ein bisschen tricky, weil ich werde ehrlich sein, also ich war, als ich World of Warcraft gespielt habe, war echt eine Zeit für mich, wo ich mich nicht so gut identifizieren konnte mit den Sachen, die meine Freunde so machen. Die waren halt ganz oft irgendwie am Wochenende saufen und haben halt irgendwie Party gemacht. Und da hatte ich, als ich 16 war, hatte ich da einfach gar keinen Bock drauf. Und da habe ich lieber mit den Leuten irgendwie im Internet abgehangen, in meiner Gilde, habe mit denen gequatscht. Und es war tatsächlich für mich ganz schwierig. Kam so eine Situation, wo ich in den Urlaub gefahren bin und ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich wusste, wenn ich wiederkomme, sind die mir davon gelevelt. Und ich hatte echt tatsächlich so ein bisschen Angst um die Beziehung und die so soziale Eingebundenheit, die ich da mit den anderen hatte, dass ich das Gefühl habe, ich bin da irgendwie raus. Und da sieht man mal eigentlich, wie krass das einen auch beeinflusst, wenn man da eben auch solche sozialen Interaktionen erlebt in so Spielen.
War es denn dann so? Also wie war es, als du vom Urlaub zurückkamst?
Das ist eine gute Frage. Also die waren natürlich ein bisschen weggelevelt und ich glaube, im Endeffekt habe ich tatsächlich so ein bisschen den Anschluss verloren, aber ich habe dann quasi einen neuen Anschluss gefunden. Also es war dann nicht so super dramatisch, wie ich es befürchtet hatte. Aber ja, es ist schon, man verliert, also gerade wenn man halt irgendwie offline geht oder eine Zeit lang nicht spielt, dann ist schon so ein bisschen, man wächst halt auch wieder auseinander.
Der Chat ist sich gerade uneins, ob sie für die Horde oder für die Allianz, für Azeroth oder für die GDI sind an der Stelle, wo es um World of Warcraft geht oder auch Command & Conquer. Die wenn wir, ich meine, das finde ich sehr spannend eigentlich, weil einerseits, das ist ja auch ein bisschen, wir hatten auch schon Podcasts gemacht ja über Videospielabhängigkeit, wo wir drüber gesprochen haben, ne, wo sind denn die Punkte, wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, auch dann, oder ein bisschen auf sich selber Acht geben muss, im Umgang mit Spielen. Und dazu gehört ja auch, hey, ich priorisiere das Spiel quasi höher als irgendwie Erfolge in der echten Welt. Also wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich spiele jetzt lieber World of Warcraft, als die Schule irgendwie zu schaffen oder zur Arbeit zu gehen und meinen Beruf ordentlich zu machen oder sowas. War das bei dir auch diese Schwelle? Also hast du das bei dir dann auch gemerkt, irgendwie so die Richtung?
Ich wollte es tatsächlich vorher dir noch direkt als Lob aussprechen am Anfang. Ah, du warst also WoW-Junkie und hast es trotzdem geschafft, akademisch genug zu leisten, Psychologin zu werden. Respekt.
Ja, das war tatsächlich schwierig. Und rückblickend betrachten würde ich schon sagen, dass ich süchtig war. Weil ich habe halt eigentlich für die Schule nur noch das gemacht, was irgendwie nötig war. Bin halt nur noch wenig quasi rausgegangen, weil ich mit meinen Freunden da nicht so viel Spaß hatte wie online. Und die Priorität war für mich ganz klar, ich komme nach Hause, ich fange an zu zocken. Und ich habe auch so dieses weniger Zocken fiel mir teilweise schwer. Und man sieht es ja auch irgendwie bei meiner emotionalen Reaktion, als ich dann in Urlaub gefahren bin, diese Withdrawal-Symptoms fast schon, wo ich dann angefangen habe zu weinen und so. Und das ist definitiv, also würde ich sagen, da hatte ich eine Videospielabhängigkeit. Die Sache ist so ein bisschen die, meine Mutter hat gesagt, naja, du bringst halt trotzdem die 1 und 2 nach Hause, was soll ich denn machen? So, wenn du meinst, dass du willst dein Leben das so machen, dann mach das halt so. Hauptsache,
ja, Hauptsache ich erkenne mich gerade sehr wieder in dieser Story. Ich hatte witzigerweise das gleiche Grundproblem wie du und habe den genau gegenteiligen Schluss draus gezogen. Auch ich war der Meinung so, okay, die anderen sind irgendwie alle doof, die gehen da irgendwie immer nur saufen und so. Und irgendwie gekoppelt mit trotzdem einer Traurigkeit da nicht dazu zu. War ganz komisch. Ich war traurig, nicht dazu zu gehören, obwohl ich eigentlich auch gar nicht unbedingt Bock hatte auf das, was die machen. Aber bei mir war dann eher die Schlussfolgerung, ja gut, also offensichtlich sind Menschen doof. Warum sollte ich denn jetzt irgendwelche Multiplayer-Spiele spielen? Da sind ja auch wieder Menschen. Und die sind ja doof. Deswegen waren dann für mich immer eher, nee, dann doch lieber jetzt mal 100 Stunden Baldur's Gate durchspielen oder sowas. Das ist doch hier, da stört mich niemand, da habe ich meine coole Geschichte für mich und BioWare schreibt bessere Partymitglieder als das echte Leben. Also ist doch super.
Ja, ist auch definitiv nachvollziehbar. Ich könnte halt in dem Alter schon so ein bisschen differenzieren, dass es vielleicht auch gute Menschen gibt.
Wow, das ist.
Maurice ist verloren, was das angeht, leider.
Ja, aber. Voll.
Nee, jeder wie er es braucht, so, ne? Also kann ich auch absolut nachvollziehen und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man das Gefühl hat, okay, da ist einfach vielleicht gerade sind nicht die Leute oder habe ich keinen Zugang zu den Leuten, so wie es mir gut tun würde oder wie ich davon profitieren würde, dann muss man halt gucken, ne? Und im Endeffekt, du bist ja jetzt trotzdem, weißt du, du bist ja jetzt hier sozial eingebunden, du hast dich ja gut gemacht, denke ich. Du wirst wahrscheinlich deine Leute irgendwann gefunden haben oder wie ist das ausgegangen?
Es hat dann tatsächlich sich sehr geändert, tatsächlich im Laufe der Zeit auch durch das Rausgehen in die Welt. Und ich finde ja so ein wenig ist es doch so, einer der großen Vorteile vom Erwachsenenwerden ist, je weiter du fortschreitest im Leben, desto mehr suchst du dir dein Umfeld aus. Die Schule ist einfach so die nächste, die halt geografisch da ist, wo deine Eltern dich draufstecken. Wenn da lauter Pfeifen sind, Pech gehabt. Dann gehst du schon mal ins Studium und hast schon mal eine Peer Group, wo du zumindest diese Gemeinsamkeit hast. Wir haben uns alle entschieden, Psychologie oder was auch immer zu studieren. Und dann gehst du noch spezifischer in die GameStar-Redaktion. Und ich würde mal schon sagen, du hast sehr viel automatisch grundlegend gemeinsam mit Leuten, die sich wie du entschieden haben, mein Job soll sein, ich schreibe über Computerspiele. Da ist halt, also da geht halt, die Peer Group wird immer besser sozusagen. Und das war dann tatsächlich für mich ein großes Ding, so im Lauf des Lebens, dann da Schritt für Schritt einfach in coolere Gruppen zu kommen und da dann auch zu merken, da blühe ich auch selber auf, so, weil hier in dieser GameStar-Redaktion so, das, was ich kann und was ich mag, wird hier gewertschätzt und so weiter und so fort. Das geht, glaube ich, wieder hier tiefere psychologische Lebensgeschichte als reines Gaming. Aber witzigerweise, was ich auch hatte, war tatsächlich schon davor Community übers Gaming, aber gar nicht im Spiel selbst, sondern ich war sehr lange Zeit in meiner Jugend Teil eines Modding-Teams für Schlacht um Mittelerde. Also ich fand die Faszination, dann an meinem Spiel auch noch selber rumzubasteln, eben gar nicht im Spiel, sondern das Spiel selbst zu verbessern, fand ich unglaublich spannend. Und da habe ich dann sehr so, glaube ich, das gefunden, was andere vielleicht in ihrer WoW-Gilde oder sowas finden, nämlich dieses Modding-Team, wo wir dann, irgendwann war das soweit, dass ich da mit dem Leiter unseres Teams teilweise einmal die Woche oder häufiger telefoniert habe und wir stundenlang uns überlegt haben, so okay, welche Fähigkeiten sollte denn Aragorn haben, wenn er von Streicher zum König wird? Dann verändert sich das und das fliegt raus und er kann die Armee der Toten beschwören und so. Und das sind wir dann stundenlang durchgegangen und das fand ich super faszinierend, dieses Tüfteln anspielen auch noch.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie war das denn bei dir, Michael?
Also, ich habe auch gemoddet, aber nur Civilization 3 Karten, deshalb das Kapitel machen wir mal zu. Ich kann diese, was Maurice gerade gesagt hat, diese Faszination, logischerweise Leute zu finden, die Leidenschaften teilen, das kennen wir ja alle, ne? Ob das jetzt Leute sind, die auch WoW spielen und dieses Universum lieben, ob das gemeinsames Modding-Projekt ist oder ob das vielleicht auch, weiß nicht, bei uns war es so, jetzt mal ganz offline gesprochen, wir waren halt mehrere Star Trek-Fans damals, ne, bei uns in der Schulklasse und haben uns dann halt in den Pausen über neue Folgen von Next Generation oder DS9 oder sowas unterhalten, weshalb für mich auch Star Trek so eine gerade die Serien, die es damals gab, ne, mit Picard und Co., eine so prägende Bedeutung haben bis heute und deshalb auch die Star Trek-Spiele, weil das halt ein so gemeinschaftsbildender Teil meiner Jugend war einfach, ne, indem wir uns da zusammengefunden haben. Und das Gleiche gilt nochmal dann auch für Videospiele an sich, denn im Gegensatz zu heute, wo Hinz und Kunz auf dem Handy spielt, also wo einfach das Gaming so groß geworden ist, dass es nichts Besonderes mehr ist zu spielen, war das, als ich in der Schule war, noch ein bisschen was Exklusiveres zu sagen, hey, ich spiele übrigens Videospiele. Und Konsolen hatten noch weniger Leute, ne? Wenn du dann irgendwie, hey, ich habe übrigens ein SNES. Wah, ein SNES? Was bist du, ein Alien? Ja, und aber gleich ist auch bei Computerspielen. Und dann hat sich auch da so ein harter Kern aus Freunden gebildet, mit denen ich mich dann auch zu LAN-Partys getroffen habe, ne? Und da halt irgendwie, um diese Gemeinschaft rauszubilden. Deswegen würde ich auch immer sagen, für mich sind Videospiele halt nicht nur irgendwie ein Hobby oder irgendwas, was ohnehin Teil der Alltagskultur war, als ich groß geworden bin, sondern ein ganz definierender Teil meines Lebens. Ja, ein Teil, der meinen Freundeskreis definiert hat, ein Teil, der sehr viel meiner Freizeit definiert hat, ein Teil, der sogar viel meines Wissens definiert hat. Also, was ich habe Englisch gelernt mit Ultima Underworld damals, oh ja, als ich meinem Bruder zugeschaut habe, wie er Ultima Underworld spielt, ein Dungeon Crawler, den heute nicht mehr viele Leute kennen, aber da gab es halt, das weiß ich noch, wie ich mit meiner Mutter diskutiert habe, was eine Slug ist. Also eine Schnecke, das waren halt so fette, giftige Schnecken in Ultima Underworld. Und so habe ich halt aber meine ersten Gehversuche auf Englisch gemacht und so weiter, ne? Und Civilization dann mit irgendwie, was ist denn das SDI-Programm? Ja, da gab es noch kein Wikipedia, wo man das einfach nachgucken konnte, sondern halt in der Civilopedia dann nachgelesen. Ah, dieses Space-Verteidigungsprogramm von Nixon oder wie auch immer, ne, von der USA und so weiter, was man da auch bauen konnte. Super spannend. Also insofern, also wenn ich halt heute an so drüber nachdenke, Videospiele haben mich tatsächlich zu dem gemacht, was ich bin. Ne? Also es ist nicht nur irgendwie irgendein Hobby, es ist nicht nur irgendein Zeitvertreib oder so. Kann es ja auch sein, ist vollkommen cool, wenn es das für Leute ist, aber für mich ist es mehr.
Ja.
Das ist eigentlich ganz gut.
Also ich kann es auch sehr nachvollziehen. Es ist halt einfach sehr prägend und es ist jetzt, die einen Leute sind vielleicht irgendwie dadurch geprägt, dass sie irgendwie eine krasse Community irgendwie gefunden haben, wo sie das Gefühl haben, hey, ich passe hier irgendwie rein. Und es gibt Leute, die haben die gleichen Interessen wie ich und ich bin ja nicht alleine mit, sondern das ist irgendwie, das ist ein Ding. So, das ist ein Ding und es ist okay, dass ich das mag und ich finde Leute irgendwie, die die gleichen Interessen haben und irgendwie auch Spaß daran haben. Für die anderen war es einfach zu erleben, hey, ich habe hier was, für das ich mich interessieren kann. Ich habe hier was, wo ich mich reinfuchsen kann, ganz unabhängig vielleicht auch von anderen, wo ich einfach auch extrem motiviert bin, wo ich, sei es jetzt vielleicht irgendwie, wenn es in der Schule nicht so geklappt hat, aber ich kenne irgendwie alle Gegenstände, was weiß ich, oder Loot-Gegenstände von irgendwelchen Bossgegnern oder sonst was. Oder ich weiß alle möglichen Strategien in irgendeinem Spiel. Und da einfach diese Selbstwirksamkeit zu erleben, zu merken, hey, ich kann was, das ist jetzt sehr spezifisch, aber grundsätzlich bin ich nicht irgendwie total der Versager, sondern ich muss einfach nur meine Nische finden. Und das ist halt was, was irgendwie Videospiele auch so schön macht. Und also sowohl die Community als auch irgendwie die Möglichkeit für sich selbst an sich irgendwie sich weiterzuentwickeln und irgendwie auch zu reflektieren, was habe ich eigentlich irgendwie durch meine Videospiele gelernt, wo hat es mich irgendwie hingebracht und was liebe ich daran?
Das hat ja aber, glaube ich, auch ein bisschen die Schattenseite, oder dass diese starke Identifikation als Gamer hat ja auch teilweise ein bisschen hervorgebracht, dass sehr aggressiv reagiert wird, wenn gefühlt die Gaming-Community oder auch nur dein Spiel irgendwie angegriffen wird. Das hatten wir ja auch schon leider häufig erlebt, dass man dann so ein bisschen das Gefühl hat, so okay, jetzt wird unsere In-Group irgendwie hier attackiert, so was, lasst mal zurückschlagen oder sowas. Das ist, finde ich, ein bisschen die Schattenseite dieses Ganzen. Und das fand ich tatsächlich immer persönlich ein bisschen schade, weil ich auch aufgewachsen bin so in dieser bisschen noch, damals ja auch noch etwas kleineren, sage ich mal, Gamer-Blase und immer so die, deswegen so diese ganze Nerd-Ecke, sage ich mal, als immer so eine sehr positiv geprägte, sehr, sehr kuschelige, meinesgleichen gesehen habe. Und dann guckst du irgendwie auf Twitter als Erwachsener und merkst, oh verdammt, da gibt's leider auch irgendwie echt eklige Elemente, die, was ich irgendwie schade finde, weil ich, ne?
Ja, danke, dass du Twitter erwähnst. Jetzt ist der Abend versaut, weil das das ist, ich meine, ich sag mal so, das muss nicht so sein, ja, ich meine, ich bin so aufgewachsen und ich glaube eigentlich, ich bin nicht so, ja, ich habe auch gewisse, sagen wir mal, auf Spiele bezogene Werte und Vorstellungen, wo ich mir wünschen würde, dass es sie heute noch mehr gäbe, wie zum Beispiel keine Echtgeldstores in Spielen oder weniger davon in Vollpreisspielen. Ich meine, weniger Gacha in Genshin Impact wäre jetzt nicht schlimm, würde ich sagen, oder so.
Es gibt ja auch zum Teil, also zu Recht, diese Verteidigungsreaktion, weil Gaming wurde ja auch, und das verstärkt das, glaube ich, noch, auch teilweise wirklich zu Unrecht angegriffen. Also wir sind ja alle noch Kinder der Killerspieldebatte zum Beispiel, die halt wirklich scheiße war, wo ein Hobby verunglimpft wurde, dass das einfach nicht so ist. Aber da kannst du vielleicht auch nachher, ich wollte mich ja noch ausreden lassen, psychologisch was zu sagen, wie viel daran dran ist. Aber erstmal, Micha, sprich weiter.
Ach nein, ich wollte eigentlich auch überleiten zu einem anderen Punkt, weil was ich sagen wollte ist, ich muss nur auf Twitter schauen, schon brauche ich wieder ein Cozy Game, in dem ich mich irgendwie, in das ich reinfliehen kann, um dieser Welt zu entgehen. Und ich meine, Jolina, du hast ja auch für GamePro einen Artikel geschrieben über Cozy Games, ne, dass sie halt, dass Spiele, dass man auf Spiele zurückgreift, die halt extra entspannt sind, die weg sind von diesem Zeitdruck, von diesem Leistungsdruck, von dieser vielleicht Fremdbestimmung, die wir auch halt in unserem echten Leben ja quasi zwangsläufig erleben, ne? Also ob es jetzt beim Müllabfuhrkalender ist oder beim Steuern zahlen oder sonst was. Ich kann halt nicht alles selber festlegen. Es geht halt nicht, ne? Ich meine, das ist halt, aber trotzdem, ne? Und davon einfach mal wegzukommen, ne? Weg vom Chef, der mir irgendwie Zeitdruck macht, weg von irgendwie dem, was ich auf Twitter lese, wo es mir nach einer Minute schon reicht, dem, was ich in den Nachrichten sehe, was sehr unschön ist und so. Und dann spiele ich halt vielleicht so ein Stardew Valley oder so ein Dorfromantik, wo ich dann mein Dörfchen lege. Oder sowas wie den Euro Truck Simulator, ne? Einfach mal in LKW und von Oslo nach Stavanger fahren oder sowas, ne? Keine Ahnung, völlig, völlig fiktive Strecke jetzt, aber ihr wisst, was ich meine. Also, einfach weg von dieser Belastung des echten Lebens hin in eine andere Welt. Und da wäre tatsächlich meine Frage an dich, bevor wir dann noch zu den Killerspielen kommen, ist ein interessanter Aspekt. Das ist ja Eskapismus, ne? Also ja. Haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, das Stichwort halt Weltflucht in gewissem Sinne. Ist das eigentlich was Gesundes?
In der Psychologie ist sehr häufig die Antwort, die Dosis macht das Gift. Also, ne, also es kann auf jeden Fall gut sein, es kann hilfreich sein, um vielleicht auch so Stress- und Anspannungszustände zu regulieren. Wenn man das nur noch macht und gar nicht, wenn andere Lebensbereiche darunter anfangen zu leiden, dann sollte man sich Gedanken machen, okay, ist das noch gut für mich? Ist das so, wie ich mein Leben leben will. Das ist halt eben auch so die Frage, die man sich stellen muss, ist so, okay, wie sieht für mich eigentlich ein erfülltes Leben aus und was erhoffe ich mir vom Leben? Und da muss man halt immer wieder gucken, inwiefern passen die Sachen, die ich mache oder das Verhalten, was ich zeige in meinem Leben, wie gut passt das dazu? Und klar, so ein bisschen Eskapismus ist absolut nachvollziehbar, kann irgendwie auch gut sein, wenn man nur noch eskapiert. Dann ist halt so die Frage, okay, bleiben vielleicht nicht andere Bereiche des Lebens, oder kommen die zu kurz oder verhindern die sogar einfach, dass ich ein funktionales Leben führe? Vielleicht, also man muss ja trotzdem irgendwie vielleicht ein bisschen Geld verdienen, vielleicht möchte man auch irgendwie einen Job haben, der einen Spaß macht, und wenn ich halt nur noch mich in Cozy Games versenke, was glaube ich niemand so richtig tut, aber dann bleibt das eben auf der Strecke und dann werde ich kurzfristig macht es mir vielleicht Spaß, aber langfristig werde ich eine gewisse Unzufriedenheit entwickeln und merken, ach nee, irgendwie lässt mich das doch ein bisschen leer.
Nur kurz, bevor Maurice seine Frage stellt und weitermacht, ich habe einen Slogan neu für den GameStar-Podcast jetzt: Kapiere es, eskapiere.
Wow. Weißt du?
So als für den. Okay, bitte mach weiter, Maurice.
Ich weiß nicht. Also ja, es ist eine Idee. Was, ich weiß nicht, ich sehe ja den Chat gerade nicht, wie beurteilt der Chat das?
Die sind alle begeistert, natürlich.
Ja, natürlich. Ich bin sicher, du bist ein sehr zuverlässiger Erzähler.
Sie können es nur nicht so ausdrücken.
Das, ja, okay. Aber tatsächlich wollte ich hier mal, wie ist denn der aktuelle Stand der Forschung, wie Videospiele uns beeinträchtigen emotional? Weil, also wir sind ja zum Glück, glaube ich, schon lange weg darüber, dass sie uns wirklich irgendwie zu schießwütigen Killern machen. Aber gleichzeitig jeder, der mal einen Typen in FIFA verlieren hat sehen und einen Controller zerbeißen oder so, weiß ja, sie können uns schon kriegen irgendwie auch auf eine vielleicht nicht gesunde Art und Weise.
Ja, definitiv. Also Videospiele können auch aufregen und können auch wütend machen und aversive emotionale Zustände auslösen, keine Frage. Aber das ist meistens kurzfristig. Also das Problem ja, was die Killerspieldebatte auch den Videospielen unterstellt hat, ist eben diese langfristige Komponente. Und das konnte man eben zeigen, dass das eigentlich nicht so ist, dass Leute halt nicht tendenziell irgendwie aggressiv, also viel aggressiver sind, wenn sie Killerspiele oder, also das habe ich selber schon gesehen, Shooter, wenn man Shooter spielt oder also das, was Killerspiele genannt wurde, spielt. Und tatsächlich konnte eigentlich auch eher gezeigt werden, hey, viele Spiele haben auch Benefits und zeigen auch irgendwie oder können irgendwie zeigen, ja, dass man gut, besser, leichter soziale Beziehungen zum Beispiel entwickeln kann, wenn man viel Multiplayer spielt oder wenn man, dass man generell so das analytische Verständnis vielleicht auch ein bisschen gefördert wird, genauso wie Reaktionszeiten und sowas. Also es gibt viele, viele Benefits, die entstehen, wenn man Videospiele spielt. Klar, kurzzeitig kann es mal sein, dass man sich blöd verhält oder vielleicht auch wütend wird oder frustriert ist und so. Aber das ist meistens nicht von besonders langer Dauer und führt eigentlich auch nicht dazu, dass ich jetzt raus in die echte Welt gehe und irgendwen abmurksen möchte. So, das eine hat mit dem anderen nicht so viel zu tun.
Sehr gut, sehr gut. Das, hier habt ihr es nochmal on the record von jemandem, der tatsächlich Experte ist und nicht nur wie ich ohne jede Faktenbasis sagt, ne, ist, glaube ich, Schwachsinn. Sehr gut, sehr gut.
Ja, wir sind fast schon wieder am Ende dieses Podcasts angelangt. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Ja, nicht nur 6 Jahre Podcast, sondern auch jetzt unsere Zeitspanne.
Gott, es gibt 6 Jahre, das kann
verrückt
sein, Michael.
Verrückt, aber es passt auch zu dem, was ich noch anbringen würde, was ich mir noch mal angeguckt hatte, war nämlich ein Vortrag zum Thema Motivation, auch das, was Julina schon erklärt hat, ne, welche Motivatoren kann es geben für mich, dass ich spiele und wie sich aber auch Motivation im Verlauf des Lebens verändert. Denn Maurice und ich haben gerade erst unseren Geburtstag gefeiert, also eher sein Geburtstag, ich meine, wir haben am selben Tag Geburtstag, das ist noch gar nicht so lange her.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Dankeschön. Und was in die bei diesem Vortrag, den ich mir angeguckt habe, halt erklärt wurde, ist, wie man, wenn man älter wird, auch beispielsweise sanfter wird. Ne? Ich suche, wenn ich älter werde, noch weniger den Wettbewerb und irgendwie kompetitives Messen mit anderen. Klar, also es gilt nicht für jeden Menschen. Wir sind nicht alle Roboter und alle gleich. Ne? Es gibt auch Leute, die bis ins hohe Alter irgendwie Counter-Strike oder Valorant spielen oder sowas. Aber also im Allgemeinen statistisch gesehen ist es dann doch, dass ab 45 Jahren sinkt so die Begeisterung für das Miteinandermessen rapide. Und dann bist du vielleicht eher jemand, der dann auch gemeinsame Aktivitäten mit Freunden oder Familienmitgliedern sucht. Ne? Dann spiele ich halt vielleicht Hearthstone zusammen mit meinem Sohn oder mit meinem Enkel oder mit meinem Cousin oder sowas, damit man in Kontakt bleibt. Oder, und das fand ich am spannendsten, auch als so Motivation, gerade für ältere Spieler, man spielt, um jungen Menschen zu helfen und etwas an die Gemeinschaft zurückzugeben, zum Beispiel in MMOs. Ne? Also dann gehe ich in ein MMO und helfe, oder muss ja kein MMO sein, in irgendeine Community, die mir was bedeutet, ob das jetzt, keine Ahnung, kann ja auch Factorio sein oder eine Paradox-Community oder so, und gehe da rein und versuche Leuten, die neu dazukommen, weil sie die Spiele erst für sich entdeckt haben, Homeworld 3 wäre, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ne? Neue Leute, die in diese Homeworld-Community reinkommen, die in Deutschland aus mir besteht, mehr oder weniger, sage ich, hey, schön, dass ihr da seid. Was kann ich für euch tun? Wie kann ich euch helfen? Homeworld ist wundervoll, lasst es uns gemeinsam erleben. Verstehe ich immer mehr. Ne? Je älter ich werde, desto mehr verstehe ich einfach diese neuen im Prinzip ja auch intrinsische, ne? Ich mache das ja dann auch für mich, aber halt auch nicht nur, ne? Um da halt auch anderen irgendwie ein bisschen reinzuhelfen.
Das ist bislang eins der besten, schlimmsten Argumente, die ich gehört habe, dass ich immer schon alt war, weil ich ja quasi mit 15 oder so schon gemoddet habe. Modding ist ja einer der Archetypen dieses.
Halt, ne? Aber du hast nicht für andere Leute gemoddet, du hast für dich gemoddet, damit du das Schlacht um Mittelerde kriegst, was du möchtest.
Das ist eine Lüge, die du nie beweisen kannst. Ich habe es natürlich aus purer Güte meines Herzens getan. Klar. Ich meine, lustigerweise, einerseits war es tatsächlich schon so, dass ich immer so das Ding machen wollte, das ich selbst haben wollte. Aber dadurch, dass ich so viel gemoddet habe, habe ich es extrem wenig selbst gespielt. Weil ich es nicht lange spielen konnte, ohne wieder zu merken, oh nee, das müssen wir noch verbessern. Und ich habe deswegen tatsächlich dann faktisch doch nicht für mich gemoddet, lustigerweise, weil alle anderen haben es viel mehr genossen und gespielt als ich selbst. Ich denke, okay, Version rausgehauen, spielt ihr jetzt erstmal, ich bastel schon am nächsten Ding. Also so gesehen war ich doch schon von Anfang an all das, was du hier beschreibst, was du vielleicht irgendwann mal wirst, selbstlos, gütig, aufopfernd, alt.
Alt. Bescheiden auch, ja. Bescheiden.
Ja, auch das.
ja, tatsächlich, also was Alterseffekte sind, auf die Persönlichkeit vor allem, sind sowas wie Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit. Wobei Verträglichkeit im hohen Alter wieder so ein bisschen abnimmt. Vor allem bei Männern. Die werden dann so ein bisschen, kauzig.
Also Anwesende ausgeschlossen, ich natürlich.
An der Stelle. Ja, das ist halt, also
ja, ich war noch statistisch nie kauzig und werde es nie sein.
Ja, ja, so, ne? Natürlich, genau, das ist ja so ein Mittelwert, genau, ist das.
Genau. So, ich muss mal sagen, die Regie da hinten musste gerade lachen, als ich beteuerte, nicht kauzig sei es nie. Ich habe es bis hierher gehört, wie sie da hinten gekichert haben. Und ich weise das von mir, diese Unverschämtheit. Ja, ja, da hört man schon. Das sind die da hinten, die sind schon unverträglich. Ne? Aber nicht nur die Männer. AK hat mich auch gerade dreist angegrinst.
Und so erleben wir in diesem Podcast das, was wir eigentlich ja auch erleben wollten von Anfang an, nämlich Selbsterkenntnis. Ja, wir sind auf jeden Fall einen Schritt weitergekommen dabei, uns selbst besser zu verstehen in diesem Podcast. Dank, Jolina. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du heute Abend bei uns zu Gast warst und uns Einblicke gegeben hast in die Psychologie dessen, warum wir Spiele lieben. War klasse, hat viel Spaß gemacht.
Ja, jetzt machen wir noch zum Abschluss die übliche Werberunde. Und Jolina, fangen wir doch mal an. Wo können die Leute dich alles finden? Was machst du so im Netz und wo findet man es?
Also, findet mich auf diesen ominösen Twitter, wo keiner mehr hin will.
Verdammt, das haben wir jetzt nicht gut eingefädelt.
Und dann wieder ein Cozy Game spielen, vollkommen dann, cool. Genau, World 3 wird super.
At Jolie the Psych bin ich auf Twitter unterwegs. Ich habe zwar auch Instagram, aber ich werde ehrlich sein, da bin ich fast nie. Ihr könnt mich trotzdem da folgen. Genau, ich habe natürlich auch einen Twitch, der noch nicht aktiv ist. Aber genau, was jetzt passiert, es wird in den nächsten ein, zwei Wochen wird meine Homepage online kommen, jollythepsych.de, wo man auch Beratungen buchen kann, wo man auch ein bisschen mehr erfährt über was für Content ich vielleicht irgendwie geplant habe. Das ist alles noch so ein bisschen Work in Progress, aber es lohnt sich, glaube ich, zu folgen, weil es sehr viele spannende Themen gibt, wo ich meinen Senf dazugeben kann.
Sehr gut. Also, ihr habt es gehört, alle Folgen. Ich kann jetzt schön reingrätschen. Was für eine Überleitung. Dein Twitch ist nicht aktiv, meiner schon. Twitch TV, Maurice Weber, alle reinhören. Ich weiß nicht, ich habe wenig, glaube ich, sinnvolle psychologische Sachen zu sagen, aber wenn ihr das Endstadium von spieleinduziertem moralischem, psychologischem Verfall am lebenden Beispiel studieren wollt, dann schaut mir doch mal zu, wie ich Crusader Kings spiele. Das ist mein Werbepitch an dieser Stelle. Und dann gibt es natürlich auch noch meine 6-jährige regelmäßige Therapiestunde, den GameStar-Podcast, der Michas großes Projekt seit einer Weile schon ist, den ihr auf allen bekannten Podcast-Plattformen findet. Jede zweite Folge auch noch bei GameStar Plus obendrein. Wir haben so viel Podcasts für euch. Ein Leben können wir füllen mit Podcasts für euch. Also folgt, abonniert und so weiter und so fort. Gebt Micha euer Geld, ist, was ich damit sagen will.
Und ich bin einfach hier für euch, um euch zu helfen, noch besser zurechtzukommen mit Homeworld 3. In diesem Sinne, das war's von unserem Live-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.
Adios.
Ciao.
Aber geht noch nicht weg. Denn Maurice muss noch abmoderieren.
Ihr könnt bald weggehen, es dauert nicht mehr lange. Damit ist der Live-Podcast durch und dieser Livestream auch gleich. Vielen Dank euch. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, werdet ihr jetzt noch weggeschaltet? Moderiere ich alleine ab oder müsst ihr das jetzt noch zuhören, während ich hier die Abmod mache?
Wir bleiben jetzt hier tränenreich dabei, weil das ist ja das Ende, also es ist ja der grünende Abschluss jetzt hier, der Fing Love Edition. Und da ist AK.